aber wir können da irgendwie mit dem Teleskop, mit dem Spektroskop hinschauen und können exakt sagen, aus welchen chemischen Elementen dieser Stern besteht. Und das ist völlig irre, finde ich. Das ist vielleicht eine der größten Errungenschaften der Menschheit überhaupt. Deswegen ist es auch eins meiner Lieblingskapitel, weil man sozusagen einen Fingerabdruck in Lichtjahren Entfernung sich anschauen kann.
Klüger als gestern mit Rheinwerk.
Hallo und herzlich willkommen zu Klüger als gestern. Mein Name ist Ali Heckeleif, ihr hört eine Produktion des Rheinwerk Verlags und heute darf ich Frank Sackenheim bei mir begrüßen, der ein Buch über Astronomie geschrieben hat. Hallo Frank.
Hallo Ali, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
Freut mich, dass das Gespräch zustande gekommen ist. Dein Buch hat den kompletten Titel Astronomie, ein Praxisguide für die Himmelsbeobachtung und ich würde sagen, es ist ein sehr umfangreiches Werk von ich gucke gerne mal in den Himmel zu, jetzt bin ich eigentlich an dem Punkt, dass ich weiß, worüber die Profis reden, wenn die Profis über ihre Technik reden. Ist das die Begleitschrift zu deiner eigenen Reise, wie du ins Hobby gefallen bist?
Das ist ganz interessant. Also tatsächlich ist es beim Schreiben des Buches so gewesen, dass ich total häufig an meine eigenen Anfänge denken musste. Also nicht nur, weil ich mich hineindenken musste, natürlich in den Leser, sondern auch, weil es hat regelrechte Flashbacks gegeben. Also als Beispiel, das Buch ist ja jetzt erst vor 2 Tagen rausgekommen und vor 1 Woche habe ich abends nach einem langen Tag draußen auf dem Balkon gesessen, habe so den Mond gesehen und habe echt so einen richtigen Flashback bekommen, wie das früher war, also ich bin als Kind tatsächlich in das Hobby schon eingestiegen, wie das früher war, als ich mit meinem Teleskop so den Mond betrachtet habe. Den habe ich natürlich relativ häufig angeschaut. Und das heißt, es gab einige Flashbacks. Und ja, ich habe natürlich auch dann in meinen alten Büchern, die ich als Kind zum Beispiel gelesen habe, die habe ich zum größten Teil alle noch und habe darin mal so rumgeblättert und mir natürlich auch so ein paar Gedanken gemacht, wie muss man das Buch überhaupt aufbauen. Und ich möchte nicht sagen, ich habe da Ideen rausgeholt, aber ich habe natürlich geschaut, wie haben die das früher gemacht. Also wir reden hier von den 1980er Jahren, muss man dazu sagen. Wie haben die das damals gemacht? Wie haben die solche Bücher aufgebaut? Und tatsächlich ein Projekt ist ein Projekt, was auch in einem dieser alten Bücher drin war. Das nennt man eine Barndoor-Montierung. Das ist also eigentlich sind das nur 2 Holzbretter, die über ein Scharnier verbunden sind, deswegen heißt das auch Barndoor, ja, also Scheunentor. Und damit kann man eine Kamera dem Sternenhimmel nachführen und das stammt tatsächlich aus einem der alten Bücher. Also ja, es ist ein bisschen auch eine Reminiszenz, würde man sagen, vielleicht an meinen eigenen Einstieg.
Du hast dich schon als Kind dafür interessiert, dann auch mit dem, was man so in den 80er Jahren haben konnte, dem Katalog-Bestellteleskop oder wie war da dein Einstieg?
Genau, richtig. Also ja, also der, vielleicht muss man noch weiter zurückgehen, denn jetzt habe ich das Datum nicht parat, aber es gab irgendwann das erste Space Shuttle, also den ersten Start eines Space Shuttles und ich glaube, das habe ich im Fernsehen gesehen und war von da an so fasziniert. Und dann habe ich irgendwann zu Weihnachten so ein kleines Spielzeugteleskop bekommen und das war wirklich furchtbar. Also damit konnte man so gut wie nichts sehen und es war auch alles ziemlich bunt, weil die Linsen so schlecht waren, dass es so Farbverschiebungen gab. Und mit 10 habe ich mir zur Kommunion damals, also habe ich mir nicht ein Teleskop gewünscht, aber bei der Kommunion, da bekommt man immer Geld. So. Und da habe ich einiges an Geld angesammelt und dann habe ich tatsächlich aus so einem Versandhauskatalog, die es damals gab, also es gab, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, Otto und Quelle, ja, und das waren meine Inspirationsquellen, da waren tatsächlich irgendwie Teleskope drin und da gab es so ein Kaufhausteleskop, genau. Mhm. Und das war mein erstes Ding und damit ist der Einstieg gelungen.
Ich habe es direkt mal nachgeschaut. Du meinst vermutlich das STS-1, das am 12. April 81 gestartet ist?
Genau. Und das war um 14 Uhr, glaube ich sogar. Also das ist ganz irre. Man kann dadurch, dass es das Internet gibt und dass man sowas direkt nachschauen kann, weiß ich ganz genau, was ich an dem Tag gemacht habe zu dieser Uhrzeit. Mein Vater, der hat nämlich auf der Couch gelegen, der war Schichtarbeiter. Und der hat in der Regel hat er immer so vor sich hin gedöst, sage ich mal, so halb geschlafen, halb wach. Und er war völlig, und ich kam als, ja, 81, da war ich 5, oder vielleicht war ich, ja, ich war 5, kam ich da ins Wohnzimmer rein und da hat er gesagt, gleich hebt's ab. Und ich habe auf den Bildschirm gestarrt und habe dieses Ding gesehen, war völlig fasziniert.
Das gibt's ja bei einigen in der Biografie, dass sie so einen Raumfahrttechnik-Moment haben. Also ich kenne das aus Gesprächen mit anderen Wissenschaftlern, die sagen, genau, sie haben als kleines Kind die Mondlandung gesehen oder.
Exakt.
So. Ja, solche Momente sind dann ja doch sehr prägend, weil man auf einmal begreift, wie viel räumlicher doch das Universum uns herum ist und dass nicht alles auf der Erde stattfindet. Ich kann total verstehen, dass solche riesigen Technikprojekte und so dieses der Mensch hat beim Fortschrittemachen zuschauen, dann einen Funken zündet, der in einem weiterhin dann dieses Hobby auslöst. Und jetzt sagtest du über die Technik, die du damals hattest, farbverschoben und so weiter und so fort. In deinem Guide, wenn du über den Einstieg in das Hobby heute sprichst, da habe ich das Gefühl, es ist sehr viel einfacher geworden, auch schon mit kleinem Geld interessante Dinge zu erleben. Und vor allem, du beginnst mit dem Buch zu sagen, was können wir denn erstmal völlig ohne Technik einfach so mit den Augen sehen? Das finde ich einen sehr guten Einstieg, wenn man sich noch unsicher ist, ist das überhaupt was für mich, dass man auch im Prinzip nur mit dem Buch bewaffnet erstmal losziehen kann.
Das ist ja sowieso auch so ein Ding. Also Technik ist eine Sache. Klar, man verbindet mit Astronomie sofort ein Teleskop oder zumindest ein Fernglas oder ähnliches. Aber was auch eine Kindheitserinnerung bei mir ist, das sind diese, ich nenne es immer lauen Sommerabende, wo man irgendwie draußen gegrillt hat mit der Familie oder vielleicht hat der ein oder andere, war mal im Urlaub und meistens sind das solche Momente, zum Beispiel im Urlaub, wenn man so in die Alpen fährt oder so oder vielleicht auch in den Süden, also in den Mittelmeerraum, wo man wirklich oft irgendwie noch einen viel krasseren Sternenhimmel sieht als hier, dann haben viele diesen Wow-Moment und sagen, boah, also wenn die Milchstraße zum ersten Mal sehen und es bewusst wahrnehmen, das ist eben das Ding, die sitzen da im Urlaub oder auf einer Terrasse und schauen hoch und nehmen das bewusst wahr und sagen, hey, das ist ja krass, wie viele Sterne sehe ich da heute eigentlich überhaupt? Und ey, da ist so ein Band, ey, das ist die Milchstraße. Das ist natürlich auch ein total prägender Moment. Und es gab witzigerweise jüngst quasi auch viele solcher Ereignisse. Also während der Pandemie zum Beispiel gab es einen wahnsinnigen Boom in Richtung Astronomie, weil die Leute zu Hause gesessen haben. Und dann wollten sie nicht im Haus sitzen, sondern sind so im Frühjahr, im April, Mai rausgegangen auf ihren Balkon, auf ihre Terrasse, haben draußen gesessen und haben nach oben geguckt. Hm. Und das hat tatsächlich einen wahnsinnigen Boom ausgelöst.
Das ist eine der Sachen, die ich jetzt in der Vorbereitung auf die Sendung auch mitbekommen habe. Astronomie war dadurch, dass es ja immer schon ein sehr nerdfreundliches Hobby war, eine der Sachen, wo es sehr früh im Internet dann auch entsprechend Foren zu gab, in denen Leute sich über ihre Technik ausgetauscht haben. Dementsprechend internettechnisch gesehen ist jetzt der Anteil an Astronomieforen ein bisschen zurückgegangen, weil es sehr viel mehr Internet gibt. Aber es ist ein Dauerthema, das bleibt. Und da fand ich sehr interessant zu sehen, die Technik, mit der man heute einsteigen kann, sagst du ja auch, was Ferngläser können und beschreibst in deinem Buch, auf welche Werte man da achten sollte, welche Zahl für was steht zwischen dem Okular und der Öffnung und warum man vielleicht ein Fernglas möchte oder eben auch nicht. Und ich hatte selbst die Erfahrung gemacht, dass man schon mit wenig Geld im Vergleich zu dem, was du vermutlich noch in den 80ern im Katalog ausgegeben hast, heute echt interessante Dinge sehen kann. Und also ich bin regelmäßig bei Freunden an einem See in Mecklenburg-Vorpommern zelten und die nächste Straßenlaterne ist ungefähr eine halbe Stunde Autofahrt entfernt. Also man sieht wirklich sehr gut den Nachthimmel. Und da hatten wir ursprünglich nur ein Fernglas gekauft, um auf dem See Vögel zu beobachten und was da halt so rumschwimmt. Und dieser Moment, das erste Mal dann nachts mit dem Fernglas auf dem Mond schauen, und ich erinnere mich, dass, obwohl es war ein lauer Sommerabend, aber so den Mond mal so nah zu sehen und nicht in einem Video, nicht auf einem Bildschirm, sondern wirklich nur durch das Glas vergrößert, das hat bei mir so ein ganz komisches, kaltes Gefühl ausgelöst, von wegen dieser lebensfremde Ort ist da draußen so nah zu mir. Und ich finde es schwer in Worte zu fassen, aber diese Faszination kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen.
Es ist witzig, dass du genau das beschreibst, was ich zuvor gesagt habe, nämlich, dass du irgendwie eigentlich so völlig relaxed irgendwo warst. Und Mecklenburg-Vorpommern übrigens ist in Deutschland eine der Gegenden, wo man das ganz besonders gut kann. Das ist wirklich bekannt, also auch in der Szene. Das ist eine der Ecken, die in Deutschland noch wirklich einigermaßen natürlichen Nachthimmel hat. Also das, da hast du dir gleich einen richtig guten Ort ausgesucht. Witzig ist, also das hatte ich auch irgendwie berührt, dass es durchaus auch unterschiedliche Gefühle auslösen kann. Also manche Leute sind erstmal total fasziniert und dann kommt meistens so ein zweiter Gedanke, nämlich irgendwie die Größe und das alles und Unendlichkeiten, solche Dinge. Mhm. Und manchen macht das sogar Angst. Ich habe Leute, mir sind Leute begegnet, die gesagt haben, ah nee, das ist mir jetzt so unheimlich. Also das kann auch passieren.
Ich kann das ein Stück weit verstehen, weil auf einmal Dinge, die man sonst nicht sieht, gut verdrängen kann, einem so ins Bewusstsein kommen. Und was ich auch bemerkenswert finde, dadurch, dass ich da ja viele Jahre zum Zelten am immer selben Ort war, ich habe dann irgendwann angefangen, bewusst wahrzunehmen, oh, das, was da gerade vorbeifliegt, das ist so eine Starlink-Satellitenkonstellation. Und dann auch Apps runtergeladen, mit denen man benachrichtigt wird, wenn gerade was über einen vorbeifliegt. Und dann habe ich ein anderes Gefühl bekommen, nämlich, wir vermüllen gerade ganz schön doll den Weltraum.
Ja.
Da hatte ich dieses Angstgefühl von wegen, was ist, wenn wir gerade so an der Schwelle sind zu den letzten Leuten, die noch schön ins Weltall gucken konnten.
Ja, das ist ein total berechtigter Einwand und natürlich spreche ich das im Buch auch an. Es gibt ein ganzes Kapitel über das Thema Lichtverschmutzung. Das ist überhaupt nicht im Bewusstsein der Leute drin, dass die Lichter, Straßenlaternen, Autos, Straßenverkehr, also dass wir irgendwie uns den Blick auf den natürlichen Nachthimmel verbauen. Und das andere ist, dass es in den letzten Jahren eben hinzugekommen ist, sind diese sogenannten Megakonstellationen. Also es fliegt wahnsinnig viel mittlerweile da oben rum. Und es wird noch mehr werden, weil durch Starlink sind jetzt auch andere Unternehmen auf den Zug aufgesprungen, also Amazon zum Beispiel. Das ist ja auch so, dass diese riesen Tech-Typen dann zufällig auch noch ein Weltraumunternehmen haben, also Bezos und wie sie alle heißen. Die kommen jetzt auch darauf. China ist natürlich auch ein ganz großer Player in diesem Markt. Und auch da wieder der Link zurück zur Pandemiezeit, weil da ging das gerade los. Da wurden die ersten Starlings hochgeschickt und dann sah man so richtig so Lichterketten am Himmel entlang fliegen. Und das hat natürlich wahnsinnig viele UFO-Meldungen gegeben und ja, auch dadurch haben die Leute aber irgendwie auch ein Bewusstsein mehr dafür bekommen, was da oben eigentlich passiert.
Der bekannte Astrophysiker Neil deGrasse Tyson erzählte mal im Interview, dass er am selben Tag von Freunden die Nachricht bekommen hat, als gerade in den USA die ersten Lockdowns angekündigt wurden und man sah die Starlink-Konstellation, dass Leute gefragt haben, verlassen gerade die Milliardäre die Erde?
Ah, okay. Ja. Das ist bizarr, ich kann diese Gedankengänge nicht nachvollziehen, aber okay, gut, ich verstehe die Logik so ein bisschen.
Ja, aber es gibt eben diese Überschneidung zwischen, in der Pandemie gucken Leute auf einmal mehr in den Himmel und sehen Dinge, die sie nicht kennen. Und ja, um mal näher an deinem Buch zu bleiben, du beginnst damit, dass du eine Einführung gibst von, was kann ich eigentlich mit dem bloßen Auge sehen, damit ich mich überhaupt am Himmel orientieren kann. Und ich muss ganz ehrlich sein, vieles davon hatte ich schon mal gehört, aber hat überhaupt keine Ahnung. Mhm. Also Sirius ist, hat man schon mal gehört, dann als Anhalter durch die Galaxis, Laser.
Per Anhalter durch die Galaxis, ja.
War mir natürlich Peter Goetze auch vertraut, aber dann mal zu lesen, ja, wenn du das siehst und dahin verlängerst, dann findest du das und so weiter. Also so dieses überhaupt mal ein Gefühl dafür zu bekommen, sich zu orientieren, das habe ich in der Tiefe vorher noch nie gemacht. Das sind so Sachen, die sieht man dann im Planetarium in der Einführung in den ersten 10 Minuten und 10 Minuten später hat man sie wieder größtenteils vergessen. Aber da ist dein Buch ja wirklich ein guter Guide, um überhaupt mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, wo würde ich denn nach was jetzt suchen? Wie bist du damals, ich nehme an, mit Büchern und Sternatlas dahin gekommen, oder?
Ja, also es ist so ein bisschen verschwommen, ist jetzt auch eine Zeit lang her, dass ich damit angefangen habe. Einige Erinnerungen sind noch sehr, sehr präsent, andere nicht mehr so. Ich kann mich erinnern, das klingt sehr lustig jetzt gerade, aber ich komme von einem kleinen Dorf und es gab so einmal im Jahr oder vielleicht zweimal im Jahr gab es den Sperrmüll. Da haben Leute ihren Müll vor die Tür gestellt und als Kinder war das ein Paradies. Also wir sind dann natürlich durchs Dorf gezogen, haben diese ganzen kleinen Haufen von dem, was die Leute so wegwerfen, durchsucht nach irgendwas, was irgendwie spannend ist. Und da habe ich ein Set von Sternkarten gefunden und in 1980er Jahren, da war alles, was irgendwie so mit Phosphor leuchtet, war total cool. Also so Armbanduhren mit Zeigern, die irgendwie nachts leuchten. Und das waren jetzt selbstleuchtende Sternkarten, also genau das Gleiche. Ne? Das ist irgend so ein Farbmittel, was da aufgetragen wird und das leuchtet dann nachts. Man muss das unter einer Lampe halten und das hatte irgendjemand weggeworfen. Ich habe mir das sofort gecached. Und das waren meine ersten Sternkarten. Da habe ich tatsächlich dann die Orientierung gelernt am Nachthimmel mit irgendwas, was andere Leute weggeworfen haben.
Phosphor und Weltraum klingt aber wirklich sehr 80er.
Also. Ja, das ist auf jeden Fall. Ja, das hat in den Zeitgeist gepasst damals, ja.
Und dann ist man vermutlich der im Freundeskreis, der, wenn man irgendwo mal abends Sterne sieht, sagt, ah, und wenn du von da nach da guckst, dann siehst du das oder, also Ich nehme an, das lässt einen nicht mehr los, wenn man da erstmal angefangen hat, so ein bisschen Orientierung zu finden.
Es war sehr schade insofern, dass wirklich niemand meiner Freunde annähernd das Interesse hatte. Und so, ja, wird man dann ein Nerd, wie man heutzutage sagt. Ja, also so ein bisschen steht man da alleine da. Und damals gab es eben auch noch kein Internet. Das heißt, tatsächlich war dann meine Zuflucht, waren dann Bücher. Und das heißt, von da an habe ich mir zu jeder Gelegenheit Bücher gewünscht, zum Geburtstag, zu Weihnachten, zu Ostern, was es alles gab, und habe die regelrecht verschlungen.
Ich erlebe, wenn ich ins Astronomieforen blättere, ich habe ja im Rahmen auf die Vorbereitung auf die Sendung mir auch mal ein bisschen die Technik angeschaut, über die du in deinem Buch schreibst und was Leute da selber so gebastelt haben, dass es da eine Melancholie für die Zeit gibt, weil das Hobby damals noch schwerer zu erreichen war, aber es sich auch nach mehr Erfolg angefühlt hat, wenn man jetzt endlich das Teleskop zusammengespart hat, das man heute mit einem Klick kaufen kann. Und der Peak dessen, würde ich sagen, ist, dass es jetzt in den USA einen Betreiber gibt, der ein großes Areal mitten in der Wüste hat, wo du dein Teleskop und deine Kameratechnik hinschicken kannst und sie bauen es auf und du kannst dann automatisiert von zu Hause die Bilder sehen und kannst im Prinzip dein Hobby übers Internet ausführen, musst aber gar nicht mehr selbst vor Ort sein. Und dass Leute da sehr gespalten sind zwischen früher war das Hobby viel schwieriger einzusteigen, aber es hat sich auch noch nach größeren Erfolgen angefühlt. Ich nehme an, du, der das Hobby aus der Zeit kennst, verstehst die Melancholie der Leute?
Genau, ich verstehe beides. Also ich bin völlig fasziniert von den Mitteln, die wir heute haben. Ich sage das auch an jeder Stelle. Es sind gerade goldene Zeiten. Ja, man kann alles bekommen, auch an Wissen kann man alles bekommen. Und gleichzeitig denke ich, ach man, irgendwie geht das verloren, was damals eben so speziell war vielleicht. Aber das ist ja immer so, wenn es in der Zeit weitergeht, ja, dann hat man so eine gewisse Melancholie für früher. Und irgendwie ist es schön, sich, glaube ich, beides zu erhalten. Und es ist auch wichtig, beides im Auge zu haben.
Dein Buch ist ja so strukturiert, dass du anfängst mit dem oberflächlichen Einstieg von wir gehen mal raus und gucken interessiert hinzu wir fangen an uns mit dem ersten Equipment auseinanderzusetzen und dass du dann auch da einstreust, warum Lichtverschmutzung so ein wichtiges Thema ist und auch das Lichtverschmutzung hatte ich lange nur als wir sind unten auf der Erde zu hell betrachtet und jetzt dann mit Starlink und Co., dass wir auch anfangen, das, wo wir hinschauen, mit Licht zu verschmutzen, das ist ja ein leidiges Thema. Es gibt so Sachen wie den Internationalen Tag, um auf Lichtverschmutzung aufmerksam zu machen, aber dass ich nicht mal auswendig weiß, wann der ist, zeigt, dass es vielleicht ein bisschen mehr Initiative bräuchte, um den Leuten zu erzählen, warum Lichtverschmutzung so wichtig ist. Denn das ist ja nicht nur, dass man weniger über das Universum erfahren kann, sondern ich habe auch das Gefühl, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch, mich erdet es extrem, wenn ich einen guten Nachthimmel sehen kann, weil ich das Gefühl habe von, da draußen ist noch viel mehr.
Also, wenn es sich irgendwie tröstet, ich weiß den Tag auch nicht. aber ja, du sprichst genau das Thema an. Das ist in der Gesellschaft überhaupt nicht angekommen. Es gab, glaube ich, den Versuch oder vielleicht gab es auch Petitionen im Bundestag, dass das Thema überhaupt mal besprochen wird. Das ist natürlich gerade völlig indiskutabel, dass man da überhaupt drüber nachdenkt, weil wir ganz andere Themen haben in der Politik. Es ist auch schwierig, mit Leuten darüber zu reden, weil es sofort abgewedelt wird nach dem Motto, was soll das denn sein, Lichtverschmutzung nie gehört und das kann auch nicht so schlimm sein. Also wenn es jetzt Studien morgen gäbe, die sagen würden, dass wir quasi die Nacht zum Tage machen, ist für unseren Organismus, für die Menschen total schrecklich, total schlimm, es würde irgendwie schlimme Krankheiten auslösen, was weiß ich, sowas wie Krebs oder so, dann wäre das morgen total anders, dann wäre das ein großes Thema morgen, aber das ist nicht der Fall. Es gibt Studien, medizinische Studien, die sich natürlich damit beschäftigen, welchen Einfluss das hat. Dann geht es aber oft auch irgendwie, es gibt auch Studien, die sich mit dem Einfluss auf die Umwelt beschäftigen, was weiß ich, also Tiere, ja, Zugvögel, die desorientiert sind, Falter, alle möglichen Falter, die irgendwie nachts um Laternen kreisen und dann am nächsten Morgen zuhauf unter der Laterne irgendwie liegen. Aber das sind gerade echt uncoole Themen, habe ich den Eindruck. Und es ist natürlich jetzt in der Allgemeinheit schwierig, den Leuten zu vermitteln, ey, wir haben da irgendwie ein Problem, das müssen wir eigentlich angehen, weil alle das abwiegeln. Ja, also es ist so, Licht ist heute viel einfacher. Früher war Licht so ein Problem, weil die alten Glühbirnen haben wahnsinnig viel Wärme erzeugt. Und das heißt, man ist relativ sparsam mit dem Mittellicht umgegangen. Jetzt gibt es neue Technologien, was eigentlich gut ist, nämlich zum Beispiel LED. Und man könnte sagen, wir könnten viel effizienter mit Licht umgehen. Aber was machen wir stattdessen? In der Weihnachtszeit bauen wir einen Flak-Scheinwerfer im Garten auf. Früher hat man irgendwie vielleicht so ein paar Lichter in den Baum reingemacht und heute... Also das ist jetzt ein überspitztes Beispiel.
Ja, aber wir das gehen Effizienzparadoxon. Einfach, also je genau. einfacher es zur Verfügung steht, umso
genau.
verschwenderischer gehen wir damit um. Wir sehen das ja in ganz vielen Bereichen. Wir haben die effizienteste Motorentechnik, seit wir Motoren bauen, und wir bauen immer größere Autos damit. Oder wir, ja, wir haben jetzt die Möglichkeit, dass wir nicht mehr nur so Monumente wie die Golden Gate Bridge mit aufwendigen Lampen bestücken können, sondern wir können alle Brücken mit Lampen bestücken. Ja. Dann machen wir das genau. auch.
Ja, und es geht gar nicht darum, also wenn man jetzt diese Diskussion anfängt, ich habe mir natürlich schon mal überlegt, was würde ich jetzt sagen, wenn ich in der Diskussionsrunde wäre zu dem Thema. Es geht ja gar nicht darum, was ja auch immer schwierig ist, den Leuten irgendwas zu verbieten. Aber man könnte sich ja einfach drüber nachdenken, ey, müssen wir denn nachts um zwei wirklich alles hell erleuchten, weil die allermeisten Menschen schlafen dann. Und ich komme hier aus Köln. Natürlich, wenn ich den Dom sehe, bekomme ich auch Heimatgefühle. Aber muss der denn wirklich die ganze Nacht beleuchtet sein? Oder kann man auch, was weiß ich, um 10 sagen, so, jetzt machen wir das Licht mal aus. Es geht ja darum irgendwie, ob man vielleicht einfach irgendwo was einsparen könnte. Es geht hauptsächlich auch um Werbetafeln. Klar, Industrieanlagen, da ist es schwierig. Die müssen vielleicht die ganze Nacht beleuchtet sein. Aber bei vielen Dingen, glaube ich, könnten wir einfach effizienter sein, könnten auch einfach sparen und Energie sparen, was heute doch auch ein großes Thema ist und ein wichtiges Thema ist.
Und vor allem, es geht ja gar nicht darum zu sagen, wir beleuchten nicht, sondern wir beleuchten, wie du sagst, effizienter, sinnhafter. Genau. Also, dass man sagt, ja, es ist wichtig, dass im öffentlichen Raum Fußgängerwege beleuchtet sind, aber dass man vielleicht darauf achtet, dass die Lampen nach oben entsprechend geschirmt sind. Und nicht wahllos vor sich hin leuchten, nur weil es halt nicht mehr kostet.
Also da muss ich auch beim Schreiben, war das ein schwieriger Punkt, weil ich natürlich auch gesagt habe, ja, es gibt überhaupt gar keine Forschungsergebnisse dazu, was Sicherheit angeht. Ja, weil das Totschlagargument ist immer, man fühlt sich sicherer. Und da muss ich vorsichtig dann sein. Also, weil es gibt schon natürlich den Sicherheitsaspekt. Den darf man einfach nicht leugnen. Das heißt, jetzt hinzugehen und zu sagen, wir müssen das radikal ändern, wir machen nachts alle Lichter komplett aus, ist wahrscheinlich auch nicht der richtige Weg. Aber mal zu schauen, okay, im Park brauchen wir ein paar Lampen oder in der dunklen Gasse. Aber wie können wir die so anbringen und was können wir tun, damit die wirklich nur nach unten leuchten und nicht vielleicht noch irgendwie in die Zimmer der Häuser reinleuchten oder im schlimmsten Fall sogar noch nach oben abstrahlen.
Lichtverschmutzung ist ja ein Thema, weil das ganze Thema Astronomie ist ja Naturbeobachtung und sowohl das Hobby, die eigenen Messinstrumente zu bauen, zu verfeinern, zu verstehen, zu bedienen, als auch das, was man da beobachtet. Und da kann man ja gar nicht drum rum, als sich über so Sachen wie die Auswirkungen auf die Natur Gedanken zu machen.
Mhm. Im praktischen Fall, und da geht es auch in dem Buch irgendwie im zweiten Kapitel, geht es auch gleich darum, ja, wo kann ich überhaupt das Hobby ausüben? Mhm. Und man ist gesegnet, wenn man in der ländlichen Gegend wohnt. Aber wenn man in der Stadt wohnt, dann ist man eigentlich gezwungen, rauszufahren, ja, und eine halbe Stunde oder eine Stunde irgendwo hinzufahren, wo man überhaupt einen Sternenhimmel sehen kann, das verdient so auch genannt zu werden. Also hier in der Stadt sieht man natürlich die hellsten Sterne und man kann vielleicht die Sternbilder lernen, aber das war's dann auch.
Ja, ich habe viele Jahre in der Universitätsstadt Marburg gewohnt, in Hessen.
Oh ja.
Und da fand ich immer sehr schön zu sehen, es gibt dort ein altes Gebäude mitten im Altstadtkern. Das war früher das Gebäude der Physik, das ist heute immer noch das Gebäude der Physik. Und die hatten 1800 irgendwas da eine Sternwarte oben reingebaut. Die darf man heute nicht mehr betreten, weil sie aus Holz ist und aus Brandschutzgründen, ganz kompliziert. Aber heute würde ja auch niemand mehr in den Altstadtkern einer Stadt mit 80.000 Einwohnern eine Sternwarte bauen, weil es einfach viel zu hell ist. Und dass das damals etwas war, wo man nachts noch aus der Stadt heraus sinnvoll Beobachtungen machen konnte. Das ist so etwas, das mich auch irgendwie melancholisch und verträumt macht, wenn ich darüber nachdenke, wie das wohl ausgesehen haben muss.
Ja, ja, das war ist ein guter Punkt. Also früher war das völlig normal. Ich bin beruflich viel auf Reisen, komme ordentlich rum in der Welt und immer habe ich so ein bisschen, also ich gucke immer ein bisschen nach oben, auch am Tag tatsächlich, und schaue irgendwie, wenn ich in irgendeiner Stadt bin, oben auf die Häuser. Obendrauf, ob da irgendwo so eine Kuppel steht. Also ich habe da schon so einen Riecher dafür. Mhm. Und habe tatsächlich schon viele historische Sternwarten, muss man sagen, dann in was weiß ich, in Sydney habe ich eine gefunden, in Skandinavien, in verschiedenen Städten, Kopenhagen habe ich Sternwarten gefunden. Es gibt auch in Deutschland einige historische, in Berlin zum Beispiel, auch in Bonn oder Marburg, wenn du das sagst. Und es zeigt, tatsächlich, also vor der Industrialisierung hat man tatsächlich auch ernsthafte Forschung aus der Stadt heraus betrieben.
Und auch da, die ganze Geschichte der Astronomie ist ja eine total gesellschaftspolitisch aufgeladene. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, diese Dimensionen geraten gerade ins Hintertreffen. Also wenn man sich anschaut mit den ersten Fernrohren und dann noch einer Kirche, die gesagt hat, die Erkenntnisse, die ihr da habt, das widerspricht unserem Weltbild, die dann aber zeitgleich auch selbst geforscht hat. Der Vatikan hat unfassbar früh angefangen, Teleskope zu bauen und Forschung zu erheben. Sie haben bis heute ein riesiges Archiv an Lithografieplatten. Und das ist so sehr faszinierend, wie sehr Astronomie direkt mit Weltverstehen und mit Fortschritt mal verbunden war. Und ich finde, diesen Hauch hat es für mich heute immer noch, wenn ich mich dann damit befasse, was kann ich denn da sehen und warum weiß ich, dass ich das nicht mehr sehen kann? Warum kann ich das herleiten? Du hast ja in deinem Buch auch Erklärungen mit das Spektrum von Sonnenlicht zerlegen und so weiter. Also dieses Ganze in die Naturwissenschaft eintauchen über das Hobby, das, also mich als Nerd spricht das natürlich sehr an, aber okay. da muss ich auch sagen, das ist diese gesellschaftliche Dimension, die das mal hatte, und der gesellschaftliche Sprengstoff, der fasziniert mich auch. Also da merke ich, dass ich dann doch auch als Geschichtsnerd mit in das Thema reinschauen kann.
In der Astronomie gab's, oder da gibt's ein Schlagwort, das heißt The Great Debate, also die große Debatte. Und das war in den 1920er Jahren, haben zwei Wissenschaftler, zwei Astronomen einen Schlagabtausch gemacht darüber. Es ging darüber, man hat damals ja die ersten Astrofotos auch gemacht, also durchs Teleskop fotografiert und hat dann irgendwie Sternwolken gefunden am Himmel. Und dann ging es darum, sind das eigenständige Welten oder gehören die zu unserer Welt, also zu unserer Milchstraße, zu unserer eigenen Heimatgalaxie? Und da gab es eine große Debatte tatsächlich. Und das muss man sich vorstellen, dass das wirklich dann so ein öffentlicher Schlagabtausch war. Also ja, sowas fehlt heute so ein bisschen vielleicht. Also es wird immer darauf geachtet, welchen Nutzen hat das. Astronomie ist heutzutage, habe ich immer den Eindruck, da wird sich wenig drum geschert. Das war alles ganz spannend und man interessiert sich dafür, aber es hat so keinen direkten Nutzen. Ja, es ist, wie sagt man dazu, Grundlagenforschung, das so nicht. Ja, aber es gibt immer wieder Berichte über das neueste größte Teleskop in Chile und so. Aber natürlich fragen sich heute viele Leute ja, was bringt uns das denn eigentlich, wenn wir da nach draußen schauen und immer mehr erfahren und uns hier die Köpfe einschlagen, bringt uns irgendwie nichts.
Also ich würde argumentieren, dass das immer noch diesen Touch von Zukunftsvision und Erkenntnis der Erkenntniswillen, das sind für mich alles optimistisch stimmende Werte, so wie Forschung auch als Selbstzweck Dinge produziert, die man natürlich nicht absehen kann. Da gibt es ja auch gerade wieder unangenehme politische Debatten über Grundlagenforschung, aber das soll hier nicht Gegenstand des Gesprächs sein. Ja. Das sollen andere Leute auskaspern. Aber ja, also das ist, glaube ich, das, was mich davon abhält, sehr viel Geld in Astrofotografie reinzuwerfen, dass ich mir denke, bis der Punkt angekommen ist, wo meine Technik mir Fotos bringt, die ich so nicht bei anderen hätte sehen können, das ist sehr teuer. Aber ich verstehe natürlich, wenn Leute sagen, ich habe jetzt hier so viel mit meinem eigenen Auge durchgeschaut, ich möchte jetzt bessere Sensoren da dran hängen, und dann kommt man früher oder später an die Frage, welchen Sensor kann ich mir leisten und was kann der dann noch? Und also ich nehme mal an, das Hobby hat für viele dann den Punkt, wo man irgendwann sagt, ich möchte jetzt bessere Ausrüstung, aufwendigere Ausrüstung, und dann sind wir ja im digitalen Zeitalter, dass man sich auch die Frage stellt, mache ich meine Messinstrumente digital und gucke nicht mehr nur mit dem Auge durch?
Ja, natürlich, also im Verlauf des Buches geht es zwangsläufig in die Richtung, also irgendwo ab der Mitte kommt der erste wird der erste Sensor etabliert, also eine kleine Kamera etabliert oder schon früher. Aber ganz am Ende, das ist spannend, im letzten Kapitel werden auch die sogenannten Smart-Teleskope erläutert. Ich habe das ans Ende gepackt und habe jetzt schon drüber nachgedacht, wenn man dieses Buch in 5 Jahren schreibt oder vielleicht schreibe ich eine zweite Auflage irgendwann mal, wer weiß, muss man dann dieses Kapitel nach vorne packen, weil man hat heute die Möglichkeit, mit sogenannten Smart-Teleskopen ohne diesen langen Weg des Erlernens der Astrofotografie sofort wirklich beeindruckende Bilder zu machen. Das ist wirklich eine krasse Entwicklung, die sich da erst in den letzten, sage ich mal, 5 Jahren irgendwie getan hat. Und ja, preislich, das ist immer alles teuer. Ja, also es, wenn ich jetzt sage, das kostet nur 500 Euro, das kleinste Smart-Teleskop, dann sagen manche immer noch, wow, das ist aber viel Geld. Klar, aber wenn man sich mal realistischerweise anschaut, was so meine Ausrüstung kostet, dann ist es eigentlich sehr wenig Geld.
Das, ja, vor allem, wenn man schaut, was da alles mittlerweile reingeflossen ist. Das ist ja, da sind die entsprechenden Karten, dass es sich ausrichten kann. Da sind die Motoren, die nachführen drin. Die Technik ist, sind wirklich gute Sensoren. Und es passt in eine Laptoptasche und es ist relativ stoßfest. Das ist ja, also wenn man das als Kriterien ansetzt, dann ist der Preis, und es ist in einer Kleinserie produziert, dann ist der Preis ja wirklich beeindruckend. Ich nehme mal an, wenn du schon so viele Jahre in dem Hobby bist, du denkst nicht gerne über den Preis deiner Ausrüstung nach, weil es einem Kleinwagen ähnelt.
Ja, genau. Ich weiß nicht, ob es nicht mittlerweile auch ein Mittelklassewagen ist, ehrlich gesagt.
Ja, das kenne ich aus anderen Hobbys mit Gear nur allzu gut.
Ja.
Also wenn Leute darüber reden, was sie für ihr Auto ausgegeben haben und was für ihr Zweitrennrad, dann...
Ja. Also ein Rennrad habe ich hier auch stehen, fahre leider viel zu selten. Und auch da, ja, gibt's natürlich das Gear Acquisition Syndrome, nennen wir das.
Und aber auch das, du hast ja mitgemacht, wie die Technik immer digitaler wurde. Also von man richtet analog aus und man führt analog nach hinzu, die Motoren sind jetzt am Computer vernetzt und können selber nachführen?
Genau, also das ist ein Privileg meiner Generation, dass wir nicht nur in der Astrofotografie oder in der Astronomie diese Entwicklung durchgemacht haben. Wir haben ja auch noch früher Dinge auf Kassette aufgenommen oder Schallplatten gehört, haben die CD mitgemacht und hören heute Musik im Internet. Also in allen Bereichen oder Fotografie, ich habe früher noch auf Film fotografiert, dann kam irgendwann die erste Digitalkamera. In allen Bereichen ist das ja so, dass meine Generation genau das alles miterlebt hat, also diese krasse technische Entwicklung. Und es ist wirklich abgefahren, also wo wir in den 1980ern waren, als das, wie wir vorhin schon gesagt haben, alles anfing, sehr populär zu werden und wo wir heute sind. Ich habe keine Zahlen dazu, aber ich glaube, dass es heute wesentlich mehr Leute gibt, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, die früher einfach sehr schnell wieder abgesprungen wären, weil die gesagt haben, ey, das ist ja Irrsinn, was ihr da macht, das ist ja völlig bescheuert, da mache ich nicht mit.
Und es ist ein Vorteil für den Einstieg und ein Nachteil zum Dranbleiben. Also ein Thema beim ganzen Astronomie-Hobby, das mich immer gewundert hat, ist, dass es ja doch sehr männlich dominiert ist.
Oh ja.
Ich mir gedacht habe, aber in den Himmel gucken müsste ja allen Spaß machen und sich Gedanken darüber zu machen, was man da sehen kann und wo man das sehen kann. Und dann hatte ich mich mit einer guten Freundin drüber unterhalten, die erzählt hat, ja, also sie lebt im Bereich Berlin. Wenn man da in entsprechende Vereine, also es gibt dann ja Sternwartenvereine und so weiter, mal mit reinkommt als Frau, dann wird man auch sehr schnell von den Männern, die da sind, belagert, was es schwierig macht, am Hobby zu bleiben. Und also es gibt wenig Frauen in der Szene, entsprechend ist es schwer für die Frauen reinzukommen. Aber dadurch, dass man ja heute sich alles selbst online anlesen kann, in Videos lernen und so weiter, ist es natürlich auch als Frau möglich, in das Hobby reinzukommen. Und dadurch, dass die Technik so viel besser geworden ist, muss man jetzt nicht mehr im Verein einer Sternwarte sein, nur weil man mal selbst die Ringe von Saturn sehen möchte. Und da bin ich dann doch ein bisschen zwiegespalten, weil ich mir auf der einen Seite denke, das ist so ein schönes Hobby für vermutlich alle, sich mit der Natur um sich herum auseinanderzusetzen, dass ich nicht verstehe, dass es da immer noch diesen großen Gender Gap gibt, den ich bei einem technikaffinen Hobby in den 90ern noch eher verstanden hätte.
Also ich bin in allem, was ich tue, in diesem Bereich unterwegs. Also ich bin Jazzmusiker von Hauptberuf. spiele Saxophon und auch da war bis vor 20 Jahren war das eine komplette Männerveranstaltung. Und da wird's ein bisschen besser, sage ich mal. Und auch in der Astronomie verändert sich gerade ein bisschen was. Aber es ist immer noch so. Ich habe einen eigenen YouTube-Kanal. Und wenn ich mir die Statistik angucke, ich glaube, wir sind bei 98% Männer zu 2% Frauen, was die Statistik angeht. Also nur auf YouTube. Mache ich mir gerade Gedanken drum, weil es gibt auch eine Initiative. Ich habe leider den Namen der Dame vergessen, aber es gibt gerade aktuell eine Person, die sich mit dem Thema auseinandersetzt, die also auch auf Social Media da irgendwie aktiver wird. Und da habe ich überlegt, naja, da könnte ja man könnte das ja mal zum Thema machen. Wie gesagt, ich habe einen eigenen YouTube-Kanal, da könnte man mal ein Filmchen zu machen und das mal erforschen, weil es gibt durchaus total erfolgreiche Frauen in der Astronomie. Also nicht nur historisch gibt's die, und auch aktuell in der Forschung, sondern auch in der Hobbyastronomie. Zum Beispiel auch im Rheinberg Verlag erschienen ist das Buch von Katja Seidel zum Thema Astrofotografie. Ist, was das angeht, wirklich, glaube ich, ein Bestseller gewesen. Ist, glaube ich, mittlerweile in der dritten Auflage. Wird wahnsinnig viel gekauft. Und das hat eine Frau geschrieben. Also fragt man sich dann doch, woher kommt dieser Gender Gap heute noch?
Zum Thema Astrofotografie. Du hast, um nochmal ein bisschen an deinem Buch entlang zu hangeln, auch über Detailaufnahmen geschrieben. Und das ist so etwas, das habe ich gelesen, aber Astrofotografie, also vielleicht, weil ich mich scheue, den Preis eines Kleinwagens dafür auszugeben. Ja. Aber auch, weil ich dann oft denke, ja, aber was kann ich da mit meiner Technik denn rausholen? Und für mich hat so dieses direkte, nur durch Glas auf etwas gucken, das hat für mich ein Moment, der mich irgendwie mehr ergreift, als auf dem Bildschirm dann die Aufnahmen aus der Nacht auszuwerten oder nachzukorrigieren oder so. Und ich verstehe, dass das mittlerweile ein großer und relevanter Teil des Hobbys ist, aber also kannst du mich da vielleicht mal abholen, was geben dir deine Fotos, was dir dann die NASA-Karte vom Mond nicht gibt?
Dass es selbstgemacht ist. Also das ist immer schwierig zu vermitteln. Ich kann mich erinnern, dass ich mal auch einer Dame erklären musste, was denn jetzt der Reiz daran ist, völlig automatisiert ein Objekt am Himmel aufzunehmen. Und da musste ich auch erstmal kurz nachdenken und habe dann, glaube ich, sowas gesagt wie, ja, es ist aber mein Bild dann am Ende, auch wenn es völlig automatisiert aufgenommen wurde. Ja, wie soll man das sagen? Also klar hat das Gucken durch ein Okular und wirklich dieses physische, das Licht auf die Netzhaut prasselt, das ist natürlich was anderes. Auf der anderen Seite ist es so, dass erst durch Kameratechnik überhaupt Dinge sichtbar werden, die das Auge einfach nicht mehr zeigt. Und das ist natürlich schon faszinierend. Also es gibt auch die Faszination, dass wenn man zum ersten Mal die Kamera an ein Teleskop packt und dann, was weiß ich, so 30 Sekunden den Verschluss öffnet, dann sieht man plötzlich ein Objekt auch noch in Farbe, weil das können die Augen auch nicht nachts Farben sehen, dann hat das ein absolut so ein Game-Changer-Moment. Ja? Also das ist so wirklich, dass man denkt, wow, das ist nochmal was ganz, ganz anderes wie die Betrachtung mit dem Auge. Klar, beim Mond und so ist das der absolute Klassiker. Also wenn ich Führungen zum Beispiel mache, und egal welches Alter, ob das ältere Menschen sind, ob das Mittelalter Menschen sind oder Kinder sind, ja, wenn die gerade auf dem Mond sehen, dann sind die geflasht. Oder wenn die Ringe vom Saturn im Teleskop sind, dann sind die geflasht. Aber dann, wenn es dann ein bisschen schwieriger, ein bisschen anspruchsvoller wird, wenn ich zum Beispiel einen Sternhaufen zeige, dann wissen die meisten schon gar nicht, auf was muss ich da überhaupt achten? Was soll ich denn da sehen? Ja, beim Mond ist das sehr plakativ, aber bei so einem Sternhaufen zum Beispiel, ja, jetzt sehe ich ein paar mehr Lichtpunkte, aber ist es das schon? Wenn man dann ein Foto macht, dann checken die Leute das erst, was sie da eigentlich sehen.
Ja, also natürlich diesen technischen Aspekt von, ich mache das Foto und jetzt geht der Vorhang auf und ich mache hier, also ich erweitere mit Technik die Möglichkeit, was ich sehen kann. Der fasziniert mich auch, aber da muss man vermutlich auch eine gewisse Nerd-Veranlagung für haben. Bei mir ist es konkret, wenn es um so Fragen geht, wie dieses Objekt, das gut abgelichtet ist. Also ich werde bei aller Begeisterung für Astrofotografie nicht mit meinem eigenen Fotosatelliten um den Mond rumfliegen. Deswegen, wenn ich mir eh schon Fotos vom Mond anschaue, dann gucke ich lieber auf die mit der höchsten Auflösung und freue mich darüber. Aber also den selbstgemachten Aspekt verstehe ich.
Ich glaube, da geht es ein bisschen um um die Psychologie dahinter. Ne? Also ich sage immer, wenn diese Diskussion, die kommt auch regelmäßig so in irgendwelchen Foren oder Social Media auf, warum holt man sich da nicht gleich irgendwelche Bilder von der NASA? Die sind ja eh viel besser. Und dann sage ich immer, also ich habe selber keine Kinder, aber ich weiß noch, wie das war als Kind und ich beobachte Kinder von meinen Freunden. Man sitzt irgendwie auf der Terrasse oder am Tisch und dann kommen die angerannt und haben ein Bild gemalt und sagen, guck mal, habe ich gemalt. Jetzt kann man nicht sagen, ey Kleiner, das gibt's viel besser schon von wem anders. Das kannst du ja einfach aus dem Buch holen, holst dir ein Bild aus dem Buch, das ist viel besser. Musst du da nicht mit deiner Krickelmalerei das machen irgendwie. Das wird bei dem Kind irgendwie ein Trauma auslösen. Also worauf ich hinaus will ist, ich glaube, das liegt ganz tief bei uns im menschlichen Wesen verankert, dass wir Dinge selber machen wollen, selber erfahren wollen, reproduzieren wollen und darauf dann auch entsprechend stolz sind. Man merkt es auch dann zum Beispiel sehr stark, wenn natürlich in solchen Foren zum Beispiel, wenn man da seine eigenen Bilder präsentiert oder so, dann kann es auch schon mal passieren, dass da irgendwie eine kleine Kritik kommt. Und wie die Menschen darauf reagieren, das ist auch schon teilweise interessant, sage ich mal. Und ich glaube, das hat eine psychologische Komponente.
Ja, Foren sind da wirklich Fluch und Segen von
ja.
Große Unterstützung und Leute, die sich auf einmal deinem eigenen Problem mit annehmen, bis hin zu Leuten, die dir einfach vorhalten, dass du hier am völlig falschen Ort bist und wie kannst du das nur wagen, dich dafür zu interessieren. Ja, ja. Also ja, die Spannbreite ist groß und als jemand, der viel mit Computern zu tun hat, kenne ich das in allen Formen und Farben. Also es ist
Ich kenne das als Gast in anderen Foren. Also wenn ich mal ein Elektronikproblem habe und dann so ein Elektronikforum gehe oder wenn ich mich mit Computerspezialisten unterhalte und so, dann weiß ich genau, was die Leute fühlen. Aber mir ist nochmal wichtig zu sagen, dass in dem Buch der Aufbau bewusst auch so gestaltet ist, dass erstmal die Technik keine Rolle spielt. Ich glaube, wir hatten es am Anfang auch gesagt. Und ich hatte ja vorhin gesagt, diese Smart-Teleskope kommen im Kapitel 14, im letzten Kapitel und nicht im ersten Kapitel. Wie gesagt, man muss darüber nachdenken, wie sieht das in ein paar Jahren aus, muss man das dann umstrukturieren, aber hier ist es bewusst doch jetzt in dem Buch so, dass man erstmal mit bloßem Auge schaut, was sehe ich da, dann kommt das Thema gleich Teleskop oder Fernglas und was sehe ich damit und dann erst im Laufe des Buchs werden Sensoren zum Beispiel etabliert und eben auch die Technik und eben auch Astrofotografie, wobei alles auf einem Einstiegslevel, muss man sagen.
Mhm. Und auch das, also du beginnst ja relativ früh damit, wenn du erklärst, welche Konstellationen man sehen kann und wie man sich an denen orientiert, auch ein paar Begriffe, wie, korrigier mich bitte, zirkumpolar
genau.
einzuführen. Also, dass man relativ schnell abgeholt wird mit, wir brauchen jetzt hier diese paar Fachbegriffe, damit man sich selbst besser orientieren kann, aber es ist einsteigerfreundlich. Also ich habe mir dann natürlich auch zwischendurch gedacht, wenn ich jetzt wirklich morgen rausgehen sollte, schlage ich das Buch vorher nochmal auf, weil ich mir das nicht auswendig merken kann beim Durchlesen. Aber es ist jetzt nichts, wo ich mir gedacht habe, puh, da hätte ich schon den Physikgrundkurs studieren müssen, sondern es ist ja wirklich von, ich mache die Augen auf, was sehe ich da und was kann ich von da aus finden? Und die ganzen Namen als Navigationshilfe, ich nehme mal an, das hat man nur drauf, wenn man jahrelang im Hobby ist, aber das braucht man nicht, um erstmal rauszugehen und Spaß zu haben.
Ganz ehrlich ist es so, dass ich gar nicht alle Sternbilder kenne und benennen kann. Also es gibt 88 festgelegte Sternbilder und die bekanntesten und die auch am schönsten sind, die kann ich natürlich auch benennen und zeigen am Himmel, aber es gibt auch Sternbilder, wo ich heute noch sage, irgendwie, wo ist das denn eigentlich und wie soll das eigentlich aussehen? Und warum erkennen da Leute irgendwie ein V drin? Und
mein Lieblingssternbild ist ja aus dem Beginn der Industrialisierung, wo es dann nochmal so einen ganzen Technikschub und bessere Teleskope gab und dann das Sternbild Luftpumpe etabliert wurde. Das ist also immer, wenn Leute, also wir reden über Astronomie, Leute werden vielleicht kurz am Anfang verwechselt haben mit Astrologie. Und wenn Leute über Astrologie reden, dann betone ich, dass mein Tierkreiszeichen ist Dino und mein Lieblingssternbild ist die Luftpumpe.
Ja. Wobei, das kann man nur am Südhimmel sehen. Das ist auch nochmal sehr spannend. Also auf der südlichen Hemisphäre sind die Sternbilder deutlich geprägt von den ersten Seefahrern. Da gibt es zum Beispiel die Magellanischen Wolken, also Nachbargalaxien unserer Milchstraße, die offensichtlich der Herr Magellan irgendwie bei seinen Reisen gesehen hat und dokumentiert hat. Und dann gibt es eben auch diese, also es gibt Luftpumpe, es gibt Kompass am Südhimmel, es gibt Zirkel, wichtiges Instrument auch bei den Seekarten. Es gibt natürlich das Schiff, es gibt das Segel des Schiffs, all diese Sachen irgendwie. Und am Nordhimmel, das ist eher die gute alte griechische Mythologie. Da gibt es den Perseus, Andromeda und so, was ich auch spannend finde, diese alten Sagen und wie diese Sternbilder angeblich jetzt an den Himmel gekommen sind, finde ich auch ganz schön eigentlich, schönes Thema.
Und auch sich mit der Mythologie dahinter zu beschäftigen, Das ist, also ich verstehe auch da die Faszination dafür, ist dann natürlich ärgerlich, wenn man nachts draußen steht und überlegt, diese Linie da im Zickzack, was war das noch gleich?
Ja, genau. Aber das ist genau, viele kennen ja tatsächlich den großen Wagen und finden den auch, weil das ein markantes Sternbild ist und du hast vorhin gesagt, das ist zirkumpolar, das bedeutet, man kann den das ganze Jahr übersehen. Einige Sternbilder kann man nur sehen zu gewissen Jahreszeiten. Es wird natürlich alles erklärt im Buch, aber den großen Wagen sieht man immer und damit auch den Polarstern, den findet man eben, indem man die beiden vorderen Kastensterne heißt das, vom großen Wagen verbindet. Und das ist so Schulwissen, glaube ich, was viele noch abrufen können und was viele auch schon mal gesehen haben. Dann geht's aber ja erst los, dann eben von da aus weiter auch andere Sternbilder kennenzulernen. Das ist dann eben auch im Buch beschrieben.
Und mit den Sternbildern kann man sich dann, also mit dem Erkennen der Konstellation, einfacher orientieren, wenn man für seine eigene Beobachtung rausgeht. Also warum ist das so ein wichtiger Grundlagenskill?
Genau, es geht letztendlich um Orientierung und auch wenn man dann anfängt, Literatur zu lesen oder sich im Internet zum Beispiel Karten anschaut oder Apps nutzt oder Programme nutzt, sogenannte Planetariumsprogramme, die einem den Sternenhimmel zu einer gewissen Uhrzeit auch zeigen. Und wenn man dann jetzt irgendwie selber was suchen möchte, ein bestimmtes Objekt, was man beobachten möchte, muss man ja eine Orientierung haben, muss wissen, irgendwie, wo muss ich denn danach suchen. Und dann ist es wichtig, sich so Landmarken, sage ich mal, irgendwie auf dem Schirm zu haben. Zum Beispiel im Winter der Orion, kennen auch noch viele. Und wo muss ich denn dann suchen, um dieses und jenes Objekt zu finden?
Denn auch das, wenn man dann das erste Mal anfängt, darüber nachzudenken, also der Astrophysiker Florian Freistetter hat ja den Begriff des Astrodicticum Simplex nochmal sehr in die Öffentlichkeit gebracht, so heißt sein Blog über Astrophysik. Und das Astrodicticum Simplex als im Prinzip Globus, auf den man draufschaut und auf dem dann die Sternkarten verzeichnet sind, sodass man überhaupt im ausgehenden Mittelalter in der frühen Neuzeit sich damit befassen konnte, wo orientiere ich mich überhaupt räumlich, wenn ich ein Sternbild wieder suche? Also alleine sich die Frage zu stellen, wo ist denn jetzt oben und wie erkläre ich dir, dass du ein bisschen weiter nach links gehen musst? Dafür braucht man ja irgendwelche Anhaltspunkte, wenn man im dreidimensionalen Raum unterwegs ist.
Genau.
Und da ist es dann doch sehr hilfreich, wenn man zumindest ein paar finden kann. Und auch das, da haben wir ja mittlerweile Apps, mit denen ich sagen kann, navigiere mich so, dass meine Kamera genau ausgerichtet ist auf Sirius, auf was auch immer, Sagittarius A und so weiter. Also das ist ja sehr viel einfacher geworden.
Auf jeden Fall. Und das ist aber auch wiederum Fluch und Segen, weil man natürlich dann auch feststellt, dass einige Leute sich überhaupt nicht auskennen. Also mir sind Profi-Astronomen untergekommen. Ich erinnere mich an die E-Mail eines Profi-Astronomen, mit dem ich geschrieben habe und da hat gesagt, ach toll, was ihr da macht. Ich würde nicht mal den Mars finden und im Teleskop einstellen können, um das meinem Nachbarn zu zeigen, wo ich auch gedacht habe, Moment mal, der Typ hat Astronomie studiert, wie kann das denn sein? Also mit der ganzen Technik wird einem natürlich viel abgenommen, aber das haben wir in allen Themen. Im Moment beschäftige ich mich sehr viel mit KI und Programmierung und habe hier übrigens gerade ein Buch, auch natürlich aus dem Rheinberg Verlag liegen zu dem Thema Programmierung mit KI, habe ich mir selber geschenkt am Montag zur Veröffentlichung meines eigenen Buches. Ich wollte auch mal gucken, ob bei Thalia mein Buch liegt. Lag es nicht, kleiner Spoiler. Aber habe dann dieses KI-Buch gekauft und auch da, gleich im ersten Kapitel geht es darum, irgendwie ja, Programmierung lernt man nicht verlernt man nicht die Skills eigentlich, indem man das heute mit KI macht. Das ist immer so ein Thema. Und irgendwie versuche ich da die Balance zu finden. Und deswegen gibt es in dem Buch, was ich selber geschrieben habe, auch eben immer beides. Also es gibt das sogenannte Starhopping, dass man von einem Stern zum anderen sich hangelt Und dann wird aber irgendwie ein paar Seiten später die App beschrieben, die einem das einfach abnimmt. So. Mhm. Aber mir war es wichtig, beides zu zeigen. Und ich stelle auch fest, es gibt Leute, die haben so einen Hang eher dazu, das alles oldschool und von Hand zu machen. Genauso wie Leute es cool finden, irgendwas mit einem Stift auf einen Zettel aufzuschreiben oder Kalligrafie machen oder irgendwie so, statt das einfach in ihr Tablet reinzuhacken.
Und da finde ich, beschreibst du auch sehr schön für, wie bereitet man sich auf die erste und auf die zweite Nacht unterm Sternenhimmel vor. Das sind ja dann so ganz praktische Anwendungserfahrungen, wo ich auch das Gefühl habe, ich kann verstehen, warum man da so einen Fimmel fürs Analoge entwickelt, weil das ja auch, also dadurch, dass man die ganze Zeit im Dunkeln ist, kann man währenddessen nicht mal eben auf dem Smartphone scrollen, dann braucht es wieder ewig, bis die Augen sich beruhigt haben und so weiter. Ja. Das heißt, man geht da ja sehr bewusst in einen fast schon meditativen Moment, wo man sich nur mit der Beobachtung auseinandersetzt und wo man dann auch auf einmal anfängt, Dinge zu hören, Geräusche im Wald und im Feld, die man sonst gar nicht wahrnimmt. Also das ist ja schon auch eine sehr spezielle Erfahrung und ich kann verstehen, dass Leute die dann möglichst analog haben wollen und möglichst, möglichst pur klingt falsch, aber du verstehst, was ich meine, dass sie da nicht das Hobby dann durch die App, mit der sie ihr Teleskop ausrichten, verwässern oder verdigitalisieren wollen.
Mhm. Ja, es ist auch total schön. Also vor allen Dingen im Sommer ist es noch ein bisschen schöner. Im Winter kann es auch ganz schöne Momente geben unterm Sternenhimmel, wenn es zum Beispiel geschneit hat und man wirklich im tiefsten Schnee und dann so eine richtig klirrend kalte Nacht hat irgendwie und dann den Sternenhimmel sieht, das hat auch was. Im Sommer ist es einfach ein bisschen angenehmer von den Temperaturen. Dann ist es natürlich ein Gesamterlebnis, also den Sternenhimmel. Man hört plötzlich Dinge, die man sonst nicht gehört hat. Irgendwie, man nimmt irgendwie Geräusche deutlicher wahr. Man nimmt vielleicht die Tierwelt auch ein bisschen besser wahr. Irgendwie, mir ist schon passiert, dass plötzlich ein Reh 1 Meter neben mir gestanden hat. Oder eine Wildschweinhorde irgendwie in ein paar hundert Meter Entfernung irgendwie durchs Feld gerannt ist. Ein Uhu ist mal über mich weggeflogen, das ist ein ganz krasses Geräusch. Oder war es irgendwie, auf jeden Fall irgendein nächtlicher Greifvogel, ich weiß es gerade nicht. Und klar, das ist, man nimmt mit allen Sinnen irgendwie plötzlich dieses Erlebnis mehr wahr. Und das hat natürlich was total Schönes, beinahe Romantisches.
Und eben dieses sehr intensive Naturerfahren, auch mit dem Messinstrument Naturerfahren, das finde ich ist das, was dieses Hobby so faszinierend macht. Das hatte ich ja schon mal gesagt. Das hat einen hohen technischen Aspekt, aber es hat auch eine Faszination für Umwelt, für Natur, für das Verstehen hinter der Physik. Warum hat das diese und jene Farbe? Und wie hängt das mit den Elementen zusammen, die da im Stern aufeinandertreffen? Ich glaube, es gibt genug Bereiche in der Astronomie, in die man sich sein ganzes Leben lang vertiefen kann und man wird immer neue Dinge finden und das macht es, also unendliche Weiten. Es ist ja wirklich unendlich.
Ja, und das finde ich wahnsinnig faszinierend. Ich glaube, das ist mein Lieblingskapitel, wo es eigentlich so ein bisschen um die Sonne geht, aber in Wirklichkeit geht es eigentlich um Spektroskopie, dass man das Licht der Sonne zerlegen kann und dass die Astronomen diese Methode irgendwann gefunden haben, um tatsächlich, also man muss sich ja mal vorstellen, wir werden das wahrscheinlich nie hinbekommen, mal zu einem anderen Stern zu reisen, weil diese Entfernungen sind so groß, dass es wahrscheinlich einfach nicht möglich sein wird. Aber wir können da irgendwie mit dem Teleskop, mit dem Spektroskop hinschauen und können exakt sagen, aus welchen chemischen Elementen dieser Stern besteht. Und das ist völlig irre, finde ich. Das ist vielleicht eine der größten Errungenschaften der Menschheit überhaupt. Deswegen ist es auch eins meiner Lieblingskapitel, weil man sozusagen einen Fingerabdruck in Lichtjahren Entfernung sich anschauen kann.
Ich glaube, damit haben wir ganz gut umrissen, was die Faszination von diesem Hobby ausmacht. Mhm. Ich kann dein Buch wirklich sehr empfehlen. Es ist ein umfangreicher Guide von ich beginne mich für das Hobby zu interessieren oder weiß noch nicht, ob mich das Hobby interessiert, hinzu und so steigst du so sehr ein, dass du danach weißt, worüber die Profis reden, wenn sie über ihr Equipment reden. Also es hat eine schöne Detailtiefe und ist trotzdem sehr einsteigerfreundlich. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und danke für dein Buch.
Ja, und danke für das Interview. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Das war Klüger als gestern, der Podcast des Rheinwerk Verlags. Danke für deine Zeit, Frank Sackenheim. Dein Buch heißt Astronomie, der Praxisguide für die Himmelsbeobachtung. Danke und bis bald.
Ja, bis bald.